RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Der Abriss der maroden A100-Brücke im Berliner Westen verzögert sich weiter. Der Beginn ist jetzt für den frühen Morgen geplant. Der Sprecher der Autobahn GmbH Lippold erklärte in der RBB 24 Abendschau, warum die Brücke nicht einfach gesprengt wird.
Ein Sprengverfahren, das ist sehr aufwendig. Das bedarf einer sehr langen Vorbereitung, einer genauen Untersuchung des Bauwerks. Und die Zeit haben wir gar nicht. Dazu kommt im vorliegenden Fall, dass wir mit solchen Abrissgeräten, wo wir gut von unten rankommen, das Ding viel schneller abräumen können.
Auch der Abriss der Westendbrücke weiter nördlich an der A100 soll heute beginnen. Der US-Sondergesandte Witkoff und der russische Präsident Putin haben über die Lage in der Ukraine beraten. Russischen Medienberichten zufolge dauerte das Treffen im Kreml mehr als 4 Stunden. Thema seien Aspekte einer möglichen Lösung des Konfliktes mit der Ukraine gewesen, hieß es weiter. Zu konkreten Inhalten wurde nichts bekannt. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr etwa 6.800 politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das entspricht einem Zuwachs von fast 70% gegenüber 2023. Über die Hälfte der Taten fallen laut Innenministerium in den Bereich Rechtsextremismus. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Brandenburg, Kirsten, sagte RBB 24 Brandenburg aktuell, es gebe einen erheblichen Anstieg an rechten Jugendgewaltstraftaten an Schulen. Man erlebe eine Verrohung der Gesellschaft. Der RBB wehrt sich gegen Kritik des Berliner Senats an einer Personalentscheidung nach dem Fall Gelbhaar. Die Senatskanzlei als derzeitige Rechtsaufsicht des RBB wirft dem Sender in einem Schreiben vor, gegen den Staatsvertrag verstoßen zu haben. Sabine Müller.
Es geht um den neuen Job von Ex-Chefredakteur David Biesinger. Er war im Zuge der fehlerhaften Berichterstattung über den grünen Politiker Gelbhaar zurückgetreten und leitet jetzt kommissarisch die Hauptabteilung Programmressourcen. Den Vorwurf, das sei nicht staatsvertragskonform, wies RBB-Intendantin Ulrike Demmer auf einer Sitzung des Rundfunkrats entschieden zurück. Der Rundfunkrat begrüßte grundsätzlich, welche strukturellen Konsequenzen der Sender aus der mangelhaften Berichterstattung zieht. Unter anderem sollen redaktionelle Regeln und Abnahmeprozesse überarbeitet und der Umgang mit Quellen verbessert werden. Außerdem soll die Chefredaktion mehr Verantwortung übernehmen.
RB Leipzig steht zumindest für eine Nacht auf dem 4. Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Die Leipziger gewannen beim VfL Wolfsburg mit 3:2. Die Basketballerinnen von Alba Berlin verloren in den Halbfinal-Playoffs ihr drittes Spiel in Saarlouis mit 52:66. In der Best-of-Five-Serie liegen die Albas Frauen damit mit 1:2 zurück. Soweit die Nachrichten, mehr Informationen auf rbb24.de. Das Wetter bis zum frühen Morgen wechselnd bewölkt und meist trocken bei 10 bis 7 Grad, tagsüber zunehmend sonnig bei 17 bis maximal 20 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Hier nochmal eine Gefahreninformation für Radebeul. Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Coswig am Stadtrand zu Radebeul werden die Anwohner wegen starker Rauchbelastung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Blick auf die Straßen, die A3 Frankfurt Richtung Nürnberg zwischen Würzburg-Kist und Würzburg-Randersacker 3 Kilometer Stau. Die A7 Hannover Richtung Kassel ist zwischen Dreieck Hannover Süd und Hildesheim-Drispenstedt nach einem Unfall gesperrt. Die A27 Bremerhaven Richtung Bremen ist zwischen Bremerhaven-Geestemünde und Wulsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U20. Die A62 Nonnweiler Richtung Landstuhl ist zwischen Nofelden-Türkismühle und Birkenfeld wegen Bauarbeiten bis 20. April gesperrt. Und die A72 Plauen-Zwickau ist zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost wegen Bergungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Dadurch staut es sich auch da. Fahren Sie vorsichtig, kommen Sie gut an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
Und aus Hamburg, dem NDR-Infostudio, begrüßt Sie heute Nacht Janine Albrecht. Hallo. Gestern sind in Berlin und anderen Städten wieder tausende Schülerinnen und Schüler und Klimaaktivisten von Fridays for Future auf die Straße gezogen, wenn auch nicht mehr in den Massen, wie es zu Beginn der Bewegung einmal war. Diesmal war der Anlass, dass sie unzufrieden sind mit dem, was Union und SPD zur Klimapolitik in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Wie zukunftstauglich dieser Vertrag ist, dazu auch gleich ein Interview mit der Grünen Jugend. Vorher schauen wir mit unserem Berlin-Korrespondenten Jan Zimmermann nach, wie oft Klimaschutz eigentlich in diesem Vertrag drin steht.
16 Mal findet sich Klimaschutz im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Zum Vergleich, im Vertrag der Ampelkoalition 2021 war Klimaschutz 51 Mal zu lesen. Gewiss sagt das erst einmal nichts darüber aus, wie gut oder schlecht die Klimapolitik der nächsten Bundesregierung wird. Wie die Vorgängerkoalitionen hält auch Schwarz-Rot an den Klimaschutzzielen fest. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien soll weitergehen, sagt die Klimapolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer.
Heute schon sind die erneuerbaren Energien die günstigste Form, Energie zu gewinnen. Und deswegen ist es auch sozial geboten, diesen Umstieg auf erneuerbare Energien hinzubekommen.
Im Verkehrsbereich, dort wo nach wie vor viel CO2 ausgestoßen wird, setzen CDU, CSU und SPD auf die E-Mobilität, um Klimaschutz voranzutreiben. Doch das war es dann mit den guten Nachrichten, findet Martin Kaiser von Greenpeace.
Dass der Koalitionsvertrag von Union und SPD dem Klimaschutz keine Priorität mehr einräumt, ist ein großes Versagen.
Von einem Versagen oder Rückschritt sprechen viele Klimaschutzverbände und Umweltschutzorganisationen. Vor allem folgende Kritikpunkte sind immer wieder zu hören. Union und SPD würden weiter zu stark an fossilen Energieträgern wie Gas und Kohle hängen. Das sei zum Beispiel daran zu erkennen, dass viel Geld in neue Gaskraftwerke fließen soll. Vom Ziel der Ampelkoalition, 2030 aus der Kohle auszusteigen, ist im neuen Koalitionsvertrag nichts mehr zu lesen. Stattdessen soll der Ausstieg 8 Jahre später kommen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban, der für die Union am schwarz-roten Klimaplan gearbeitet hat, verteidigt diese Entscheidung.
Die letzte Bundesregierung hat sich dazu entschieden, nicht als erstes die Kohlekraftwerke, sondern als erstes die Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen. Aber dann ist auch die folgerichtige Notwendigkeit, dass man eben auch die Kohlekraftwerke erst einmal mindestens in der Reserve oder aber vielleicht sogar am Netz braucht, um die Versorgungssicherheit in Deutschland herzustellen.
Was Umweltschützer wie Martin Kaiser von Greenpeace besonders ärgert, Union und SPD wollen in Deutschland Gas fördern.
Und dass Deutschland dann noch in der Nähe eines UNESCO-Weltnaturerbes, nämlich der Nordsee, in Borkum, in einem Tourismusgebiet, selber jetzt Gasbohrungen zulassen wollen und Gas fördern wollen, ist wirklich ein absolutes Paradoxon und überhaupt nicht nachvollziehbar.
Einer der Hauptkritikpunkte am Koalitionsvertrag, das sogenannte Heizungsgesetz, soll abgeschafft und durch neue Regeln ersetzt werden. Nach dem Streit um das Gesetz in der Ampel würden erneut Handwerker und Verbraucher verunsichert und die Klimaziele gefährdet, klagen Klimaschützer. CDU-Politiker Tilman Kuban sieht das anders.
Wir sorgen dafür, dass es für die Menschen endlich wieder ein bisschen mehr Freiheit gibt und nicht diese Bevormundungspolitik, und das halte ich auch für vollkommen richtig.
Er will das bisherige Gesetz aufweichen und Vorgaben, wie klimafreundlich eine neue Heizung sein muss, lockern. Fazit: Schwarz-Rot und Umweltschützer liegen bei vielen Themen über Kreuz. Vielleicht einer der Gründe, warum Klimaschutz 16 Mal und nicht mehr im Koalitionsvertrag zu lesen ist.
Also, Klimaschutz kommt im Koalitionsvertrag vor, die Klimaziele sollen bleiben, aber so manch einer hätte sich da mehr gewünscht, und dazu gehört auch Jette Nitzert. Sie ist die Vorsitzende der Grünen Jugend, und mein NDR-Kollege Andreas Sperling hat sie gefragt, welches klimapolitische Signal sie bei der Lektüre des Koalitionsvertrags empfängt.
Also grundsätzlich muss man ja sagen, ich habe ja schon nicht viel Fortschritt erwartet, gerade mit der März-CDU, die sich die letzten Jahre gegen ungefähr alles gestellt hat, was progressiv ist. Aber ich war dann doch traurig darüber zu sehen, wie oft es ein Schritt in die Vergangenheit ist und nicht in eine mutige Zukunft. Und da sehe ich eben auch für junge Menschen, die ja noch sehr lange eine Zukunft haben, eben keine gute Perspektive.
Aber viele Punkte bleiben doch: der Ausbau erneuerbarer Energien, die allgemeinen Klimaziele, auch das Deutschland-Ticket gehört ja dazu und. Nur der Weg dorthin wird vielleicht etwas verändert. Das ist doch alles andere als ein klimapolitischer Offenbarungseid, oder?
Für die Klimapolitik, würde ich sagen, sieht es tatsächlich nicht am schlimmsten aus. Aber gerade wenn wir uns eben soziale und menschenrechtliche Themen angucken, eben schon. Also das Selbstbestimmungsgesetz wird zurückgedreht. Gerade für Geflüchtete wird das Leben auf jeden Fall schlechter werden. Für Menschen, die von Armut betroffen sind und Bürgergeld empfangen, wird das Leben schlechter werden. Und das sind eben viele Menschen in unserer Bevölkerung.
Kommen wir nochmal zurück auf das Klima. Da gibt's ja künftig das Ministerium für Umwelt und Klimaschutz. Die beiden werden zusammengefasst. Ist das denn dann bei der SPD in guten Händen?
Na, bisher haben wir die SPD ja nicht als quasi führende Kraft für Klimaschutz gesehen. Das waren auch immer wir. Vielleicht ist es besser als die CDU, aber am Ende ist es immer noch eine Koalition, die eben die Ziele von jungen Menschen gar nicht im Blick hat. Also auch beim Deutschlandticket haben wir zwar erstmal eine Preisstabilisierung, aber die ist nicht gesichert bis zum Ende der Koalition. Und auch zum Beispiel, wenn wir über Erdgas reden, das ist keine Technologie, wo wir sagen würden, das ist super, dass die kommt, und man müsste auf Erneuerbare setzen, und die bremsen sie eben aus.
In der Diskussion um das Sondervermögen für die Infrastruktur, da haben Sie von den Grünen sicher doch ganz massiv eingesetzt und durchgesetzt, dass da auch der Klimaschutz reingeschrieben wird. Jetzt vermissen Sie Fortschritte beim Klimaschutz. Fühlen Sie sich da über den Tisch gezogen?
Nee, also eigentlich setzt ja das Paket voraus, dass es überhaupt Klimaschutz geben kann, und gerade auch, was ja die soziale Infrastruktur angeht, also generell Investitionen auch von Kommunen, zum Beispiel in nachhaltige Maßnahmen, sind davon ja abgedeckt. Also ohne das Paket hätte es wirklich gar keinen Klimaschutz, aber auch keine anderen Maßnahmen im Koalitionsvertrag gegeben. Dafür wäre das Geld einfach nicht da gewesen. Also ich bin froh, dass sich überhaupt jetzt was bewegen kann in Deutschland, dadurch, dass wir die Stimmen reformiert haben.
Beobachten Sie denn auch, dass dieses Thema Klima gerade bei vielen Menschen nicht ganz vorne im Fokus steht, dass andere Dinge einfach wichtiger erscheinen, die Weltwirtschaft, die Kriegsgefahr, um zwei Beispiele zu nennen?
Genau, das ist natürlich ein kurzfristiger Blick, aber wenn mein Portemonnaie am Ende des Monats leer ist, dann habe ich natürlich erstmal akut andere Sorgen, als ob vielleicht in 20 Jahren ein Erdbeben oder eine Flut mein Haus zerstört. Aber trotzdem sind es natürlich was, das Politik, die nicht nur darauf achten muss, dass das Portemonnaie voll ist, sondern auch, dass in 20 Jahren in Deutschland noch überall bewohnbar ist, im Blick haben muss, auch wenn einzelne Personen da vielleicht gerade quasi akut selbst andere Probleme haben.
Was müssen, was können Sie als grüne Jugend denn tun, um Ihre Ziele weiter voranzubringen? Die vergangenen Wahlen haben ja auch gezeigt, dass viele junge Menschen Ihnen quasi das Vertrauen entzogen haben und zum Beispiel zur Linken gegangen sind oder auch zur AfD.
Ich glaube, es geht jetzt darum, in einer Opposition auch genau mit den Linken zusammenzuarbeiten, als quasi demokratische Kräfte in der Opposition, aber vor allem mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. Also wenn das Leben für viele Menschen schlechter wird, ist es im Moment, wo viele Menschen eben auch gegen Politik aufbegehren. Wir haben das 2019 gesehen, wie Fridays for Future die Politik getrieben hat. Und ich glaube, eine Aufgabe von Jugendorganisationen und Zivilgesellschaft generell ist es, quasi zusammenzuschließen, sich nicht gegeneinander ausspielen zu lassen, sondern gemeinsam, genau, für gerade Menschenrechte und Menschen, die von der Koalition eben nicht profitieren, jetzt zusammenzustehen.
Sie erwähnen Fridays for Future. Da gibt's ja heute bundesweit viele Aktionen, auch hier in Norddeutschland, in ganz vielen Städten. Ich habe mal durchgeguckt, Rostock ist dabei, Pinneberg, Oldenburg, Osnabrück, Hamburg, Hannover, Kiel, Lüneburg. Werden Sie auch dabei sein?
Wir haben als Grüne Jugend unseren eigenen großen Kongress dieses Wochenende und sind deshalb in Gelsenkirchen als ganzer Verband und werden da aber auch sehr stark eine Stimme für Klimaschutz sein.
Jette Nitzert war das, die Vorsitzende der Grünen Jugend zum Koalitionsvertrag von Union und SPD und was darin auch zum Klimaschutz steht. Und in etwa einer halben Stunde, da schauen wir uns dann auch noch mal mit einem Migrationsrechtler an, was sich Union und SPD zum Thema Migration ausgedacht haben. Auch das ja großes Thema im Wahlkampf war das.
Die ARD-Infonacht.
Donald Trump und seine weltweiten Zölle. Erst verkünden, dann wieder aussetzen und jedes Mal reagieren die Märkte mit Schnappatmung. Kein Wunder, denn es geht in diesem globalen Handelskrieg um unfassbar hohe Geldsummen. Niemand scheint sich mehr auf irgendetwas verlassen zu können. Trumps Ankündigung, die eben doch erst festgezurrten Zölle nun doch vorübergehend wieder auszusetzen, hat die Kurse an der Wall Street vorgestern erstmal wieder in die Höhe schnellen lassen. Was aber hat ein kurzes, knappes Posting des US-Präsidenten damit zu tun? Trump-Kritiker werfen ihm jetzt vor, die Märkte ganz bewusst manipuliert zu haben, um selbst von den extremen Kursschwankungen zu profitieren. Ist da was dran? Giselle Uecker ist dieser Frage nachgegangen.
Nur ein paar Minuten, nachdem der Handelstag an der Wall Street eröffnet war, fiel am Mittwochmorgen vielen Börsenexperten ein Posting von US-Präsident Donald Trump besonders ins Auge. Um 9.37 Uhr Ostküstenzeit schreibt er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social in Großbuchstaben:
Dies ist ein großartiger Zeitpunkt zum Kaufen.
Was seine Follower kaufen sollen, ist klar. Es geht um Aktien, die waren in den Tagen vorher gnadenlos abgerauscht. Die harten Zölle gegen fast alle Handelspartner führten zu Rezessionsängsten an den Weltbörsen. Doch damit sollte am Mittwoch Schluss sein. Donald Trump verkündete nämlich wenige Stunden nach seiner Kaufaufforderung eine 90-tägige Pause für die meisten seiner Zölle.
Well, I thought that people were jumping a little bit Ich fand, dass die Leute ein bisschen aus der Reihe getanzt sind. Sie wurden unruhig, wissen Sie? Begründet Trump seine Zollpause und löste damit eine heftige Reaktion auf dem US-Aktienmarkt aus. Die Kurse an den Börsen schossen nach seiner Ankündigung regelrecht nach oben. Wer der Aufforderung des US-Präsidenten vom Morgen gefolgt war und die richtigen Aktien gekauft hat, konnte so an nur einem Tag riesengroße Gewinne erzielen. Das führt zu Spekulationen darüber, ob anderen Personen im Privaten vorher geraten wurde, Aktien zu kaufen. In dem Fall könnte ein illegaler Insiderhandel auf der Grundlage nicht öffentlicher Informationen vorliegen. Sagt Richard Painter, ehemaliger Chefanwalt für ethische Fragen im Weißen Haus. Genau das halten gerade viele Trump-Kritiker für wahrscheinlich. Sie vermuten, dass Trump die Märkte mit seiner Zollpolitik bewusst manipuliert habe, damit er selbst davon profitieren kann. Der Meinung ist auch der demokratische Senator Adam Schiff. Er will, dass der Fall untersucht wird. Es ist mehr als nötig zu fragen, ob Leute persönlich von Insider-Informationen profitieren, während die Ersparnisse vieler anderer und ihre Rentenrücklagen verbrannt werden. Das Posting vom Morgen, in dem Trump den Tipp gibt, Aktien zu kaufen, sei an sich aber kein Gesetzesverstoß, selbst wenn er zu diesem Zeitpunkt schon gewusst haben sollte, dass er bald eine Zollpause verkünden wird. Trotzdem findet auch Jurist Richard Painter das Verhalten nicht angemessen. Es ist wirklich völlig unangebracht für den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Aussagen darüber zu machen, ob man Aktien kaufen sollte, bevor er diese großen Entscheidungen verkündet. Moralisch fragwürdig ist außerdem, dass Donald Trump selbst zu den größten Profiteuren seiner eigenen Zollpolitik zählt. Am Mittwoch gehörte die Trump Media and Technology Group, an der Trump zu 53% beteiligt ist, zu den größten Gewinnern und konnte an nur einem Tag ein Plus von fast 23% erzielen. Eine beachtliche Leistung für ein Unternehmen, das im vergangenen Jahr 400 Millionen US-Dollar verloren hat.
Und jetzt zu ganz anderen Zahlen, nämlich Rekordzahlen, aber keine, worauf man stolz sein kann. Im Gegenteil, in Brandenburg ist die politisch motivierte Kriminalität sehr stark angestiegen. Im vergangenen Jahr sind fast 70% mehr Delikte registriert worden. Innenministerin Katrin Lange von der SPD hat gestern die Zahlen vorgelegt und führt den Anstieg unter anderem darauf zurück, dass 2024 ein Superwahljahr war. Nico Hecht.
Gut 6.800 politisch motivierte Straftaten letztes Jahr, so viel wie noch nie, seit das aktuelle Meldesystem 2001 gestartet war, muss Innenministerin Katrin Lange, SPD, bestätigen.
Insbesondere viele Straftaten im Zusammenhang mit den Wahlen. Besorgniserregend, dass wir hier in Brandenburg eine Entwicklung haben, wie hier politische Auseinandersetzungen stattfinden.
Der Anstieg der Straftaten ist enorm, berichtet Lange. 2023 waren es gut 4.000. Die vielen Wahlen waren offenbar Treiber der Statistik. Fast 1.900 Taten hatten einen solchen Zusammenhang.
Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Wir haben ja irgendwann Wiederwahlen. Und von daher muss man schon sagen, dass die Entwicklung dahingehend ist, dass wir hier eine Verrohung an der Stelle haben.
Und Brutalisierung so lange. Denn die absolut überwiegende Mehrzahl solcher Straftaten habe sich zwar so lange, Gott sei Dank, gegen Dinge und nicht gegen Menschen gerichtet, aber es gebe auch einen Anstieg der Gewalttaten. 225 letztes Jahr. 174 waren es 2023. Und zur Hälfte bei den Taten insgesamt, wie bei den Gewaltdelikten, sind die Taten jeweils rechtsmotiviert. Wobei Täter, wenn sie in Gruppen handeln, anders zueinander finden als etwa noch in den 1990er Jahren, so Polizeipräsident Oliver Stepin.
Es wird kein Verein mehr gegründet, es wird auch keine Kameradschaft gegründet, aber es ist schnell eine Chatgruppe eingerichtet. Ich glaube, da müssen wir genau hingucken, dass diese schnellen Bekanntschaften oder auch das schnelle Auflösen über das Internet, die Kommunikation, das sich treffen und dann wieder seiner Wege gehen, das ist in gewisser Art und Weise eine Herausforderung für uns, das A zu erkennen und B die Ressourcen dann auch richtig einzusetzen.
Schwerpunkt der Polizeiarbeit bleibe also in dem Bereich der Rechtsextremismus. Das legen auch die Zahlen nahe. Linksmotivierte Straftaten machten nicht ganz ein Fünftel aus. Die terroristischen Straftaten hätten nur im einstelligen Bereich gelegen, wobei es sich eher um Finanzierungstaten als um Anschlagspläne gehandelt habe, so der Polizeipräsident. Man beobachte in Brandenburg auch wieder Gruppen. Gruppen von rechtsextremen Jugendlichen und erkenne,
immer wieder sehr junge Täter sich schnell radikalisieren und schnell handlungsbereit werden. Dann kommen natürlich die Möglichkeiten des Internets dazu, mindestens temporär vermeintliche oder tatsächliche Unterstützer um sich zu scharen.
Ein Massenphänomen sei das aber nicht, so der Polizeipräsident. Deswegen, so die SPD-Innenministerin, sei man auch weit weg von Verhältnissen wie in den sogenannten Baseballschlägerjahren in den 1990ern. Aber es gebe einen riesigen Präventionsbedarf. Deshalb kündigte Katrin Lange an, dass Polizei und Verfassungsschutz diese Arbeit auch noch intensivieren würden.
Der Stichtag.
Heute vor 50 Jahren ist in Paris die Künstlerin Josephine Baker gestorben und Miriam Benecke blickt zurück.
250.000 schwarze und weiße Amerikanerinnen und Amerikaner haben sich im August 1963 vor dem Lincoln Memorial in Washington versammelt. Kurz bevor Martin Luther King seine I Have a Dream Rede hält, tritt Josephine Baker, 57 Jahre alt, ans Mikrofon.
Josephine Baker.
I want you to know that this is the happiest day of my entire life.
Es sei der glücklichste Tag in ihrem Leben. Denn obwohl Josephine Baker vor allem als Tänzerin und Sängerin bekannt ist, schlägt ihr Herz lebenslang für den Kampf gegen Rassismus.
Ich möchte, dass ihr wisst, wie stolz ich bin, heute hier zu sein. Und dass nach all den Jahren des Kampfes, hier und anderswo, für eure Rechte, unsere Rechte, die Rechte jedes Menschen.
Geboren wird Josephine Baker im Jahr 1906 in den USA, St. Louis. Ihre Mutter ist eine afroamerikanische Wäscherin, ihr Vater ein jüdischer Schlagzeuger. Als Kind erlebt Josephine nicht nur Armut, sondern auch die strikte Rassentrennung in den USA. Mit 11 Jahren beobachtet sie ein Pogrom in East St. Louis, bei dem etwa 100 Schwarze ermordet werden.
Ich sehe mich immer noch am Westufer des Mississippi stehen und nach East St. Louis hinüberschauen. Der Himmel ist erhellt von der Glut der brennenden Häuser der Schwarzen. Wir Kinder standen zusammengekauert und waren fassungslos. Zu Tode erschrocken über die Schreie der schwarzen Familien, die mit nichts als dem, was sie auf dem Rücken trugen, über diese Brücke rannten.
Josephine flüchtet sich in den Tanz. Als Teenager tritt sie in Clubs und Theatern in den USA auf. Obwohl Josephine Baker immer in der letzten Reihe tanzt, bekommt sie ein unschlagbares Angebot. Ein Engagement in der Revue Nègre in Paris. Die junge Josephine Baker tanzt, wie es Paris noch nicht gesehen hat. Sie kreist die Hüften und wirft die Beine in die Luft. Charleston? Von dem amerikanischen Modetanz hatte man in Europa noch nicht viel gehört. Paris ist hin und weg von La Baker. Josephine Baker tanzt fast nackt. Manchmal nur mit einem Lendenschutz oder dem berühmten knappen Bananenröckchen bekleidet. Sie spielt mit Stereotypen über Afrika. Der Erfolg der Skandaltänzerin in Europa ist enorm. Immer öfter tritt Josephine Baker auch in Filmen auf und sie singt. Josephine Bakers Geschichte reicht für mindestens 5 Leben. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitet sie für die Resistance, schmuggelt auf ihren Konzertreisen geheime Dokumente und arbeitet als Pilotin für das französische Rote Kreuz. In den 50er Jahren adoptiert Baker 12 Kinder unterschiedlicher Hautfarbe und Religion. Damit will sie ein Zeichen gegen den Rassismus setzen. Was sie antreibt, verrät Josephine Baker 1971, 4 Jahre vor ihrem Tod.
Ich habe immer versucht, die Sensibilität jedes Menschen zu berühren. Und ich habe immer versucht, seine gute Seite zu erkennen. Denn ich glaube, dass jeder Mensch etwas Gutes in sich trägt.
Josephine Baker ist so viel mehr als nur ein Showgirl. Mit 68 Jahren stirbt Baker in Paris an einer plötzlichen Gehirnblutung. Das ist am 12. April 1975, heute vor 50 Jahren.
Und das war der Stichtag von Miriam Benecke.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seib. In der Fußball-Bundesliga ist RB Leipzig wieder auf Champions-League-Kurs. Die Leipziger gewannen am Abend beim VfL Wolfsburg mit 3:2 und springen damit vorerst auf Platz 4. Mehr von Michael Augustin.
RB Leipzig gewinnt zum ersten Mal seit Anfang Dezember wieder ein Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga und zwar mit 3:2 beim VfL Wolfsburg. Die Leipziger lagen nach zwei Toren von Xavi Simons und einem Treffer von Luis Openda schon mit 3:0 in Führung. Da waren gerade mal 49 Minuten gespielt. Aber Wolfsburg kam nochmal gefährlich nah ran. Kilian Fischer mit dem 1:3 in der 58. Minute. Andreas Sko Olsen mit dem 2:3 eine Viertelstunde vor Schluss. Wolfsburg hatte die Möglichkeit durch Gerhard auszugleichen. Leipzig hatte die Möglichkeit durch Baumgartner alles klar zu machen. Es entwickelte sich eine bis zum Schluss spannende Partie, die Leipzig unterm Strich glücklich gewonnen hat.
Während die Leipziger Kurs auf die Königsklasse nehmen, muss Wolfsburg als 12. seine Europapokalträume wohl endgültig begraben. Eine dicke Überraschung gab es in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der Tabellenführer, der Hamburger SV, hat zu Hause gegen den Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig mit 2:4 verloren. Die Braunschweiger holen damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und springen fürs Erste auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Beim HSV hingegen kommt die Sorge auf, dass man wie in den vergangenen Jahren auf den letzten Metern den Aufstieg in Liga 1 noch verspielen könnte. Doch Trainer Merlin Polzin will sich davon nicht kirre machen lassen.
Ich glaube, es ist normal, dass in Hamburg oder generell dann von außen gesprochen wird. Wir haben in den guten Phasen, die wir in den vergangenen Monaten sehr, sehr, sehr häufig hatten, davon gesprochen, dass wir uns von außen nicht anstecken lassen, sondern dass wir in unserem Einfluss- und Kontrollbereich bleiben. Und genauso ist es auch nach der Niederlage. Heute Abend ärgert es uns, heute Abend nervt es mich extrem, aber morgen geht's wieder weiter.
Die Hamburger bleiben trotz der Niederlage Tabellenführer, denn der Zweite, der erste FC Köln, kam bei Greuther Fürth nicht über ein 1:1 hinaus und verharrt damit einen Punkt hinter dem HSV. Wir schauen zum Eishockey. Dort stehen die Kölner Haie kurz vor dem Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Den ersten Matchball gegen Ingolstadt haben die Kölner am Abend allerdings vergeben. 0:3 stand es am Ende in Ingolstadt aus Kölner Sicht. Die Einzelheiten hat Michael Küster.
Die Führung nach einem schwachen ersten Drittel für die Oberbayern schmilzt mit einem Abstauber. Sekunden vor Ende des ersten Drittels. Dann waren die Panther im Spiel. Tolles zweites Drittel der Oberbayern, die durch Keating das zweite Tor nachlegen konnten. Und dann ein offener Schlagabtausch im letzten Spielabschnitt. Chancen hüben wie drüben. Beide Torhüter extrem stark, aber 2 Minuten vor Ende dieser Partie war es Ingolstadts Bodie mit einem Schuss ins leere Tor. Die Kölner hatten den Keeper herausgenommen, hatten alles versucht. Am Ende ein 3:0. Für die Ingolstädter, die damit Spiel Nummer 6 am Montag in Köln erzwingen.
Für den Einzug ins Finale brauchen die Kölner noch einen Sieg, die Ingolstädter noch 2. Was schon feststeht, im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft warten die Eisbären aus Berlin. Und wir gehen nochmal zurück zum Fußball und blicken auf eine ganz große der deutschen Fußballhistorie, Doris Fitschen. Als Spielerin und in offizieller Funktion hat sie 4 Europameisterschaftstitel geholt, auch Olympiagold. Vor rund 4 Wochen kam dann aber die Schocknachricht. Im Alter von nur 56 Jahren ist Fitschen an Krebs verstorben. Bei ihrer Beerdigung hob ihre ehemalige Trainerin Monika Stab nun Fitschens herausragende Rolle hervor.
Ich habe sie immer mit Beckenbauer, den weiblichen Beckenbauer, beschrieben, also weil sie einfach so das Gefühl hatte, auf dem Platz zu schweben. Sie war einfach die Größe des deutschen Frauenfußballs, ja, auf dem Feld als auch danach. Also es ist einfach eine ganz große Persönlichkeit von uns gegangen, leider.
Zum Abschied von Doris Fitschen sind die Spitzen des Deutschen Fußballbundes, aber auch viele Weggefährtinnen in Frankfurt zusammengekommen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen.
Und das war der Sport mit Max Seib und ich habe noch das hier für Sie.
Wirtschaft geht uns alle an.
Europas größter Autobauer ist ins Schlingern geraten.
Börsenrekord für den DAX.
Deshalb, so der Vorwurf der Verbraucherschützer, sei diese Werbung ein Fall von Greenwashing.
Der Blick hinter die Schlagzeilen und was sie wirklich für uns bedeuten.
Heute habe ich das noch, wenn ich draußen mal einen rauche, dass ich immer so, ich verstecke die Tüte und denke mir so, naja, Hauptsache sieht jetzt keiner. Ne?
Die NDR-Info-Wirtschaftsredaktion spürt die wichtigsten Themen auf und ordnet sie ein. Leicht verständlich in nur 10 Minuten.
Insgesamt sind im vergangenen Jahr 300 Millionen Euro an Investitionen in die Cannabiswirtschaft geflossen und 80% davon wanderten in den medizinischen Cannabissektor. Also da merkt man schon, wie bedeutsam der ist.
Offensichtlich kommt nicht das ganze Cannabis aus Deutschland, soweit sind wir noch lange nicht, sondern wir importieren da ganz viel,
richtig,
um diesen medizinischen Bedarf zu decken.
Ja, allen voran, also Australien, Kanada, auch die Niederlande, das sind so die Länder, aus denen dann viel importiert wird, ja.
10 Minuten Wirtschaft. Auch als Podcast in der ARD Audiothek.
Europa rückt zusammen, so kann man das wohl sagen, denn auch bei der Unterstützung der Ukraine, da sind die USA kein wirklich verlässlicher Partner mehr. Und wie sich das auch auf das Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auswirkt und wie viel Milliarden Militärhilfe man da gestern in Brüssel für die Ukraine zugesagt hat, das ist gleich hier bei uns Thema um kurz nach 2:30.
ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 1.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Deutschland hat der Ukraine weitere Militärhilfe zugesagt. Laut Verteidigungsminister Pistorius geht es um 4 Luftabwehrsysteme des Typs Iris-T mit insgesamt 300 Raketen. Hinzu kommen Schützenpanzer des Typs Marder, mehrere Leopard 1 Kampfpanzer und 100.000 Schuss Artilleriemunition. Pistorius sagte bei Beratungen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel, die Ukraine müsse militärisch gestärkt werden. Im russischen Sankt Petersburg hat der US-Sondergesandte Witkow mit Kreml-Chef Putin über die Ukraine gesprochen. Das Treffen sei nach mehr als 4 Stunden beendet, meldete die Nachrichtenagentur Interfax gestern Abend. Konkrete Ergebnisse gibt es bislang nicht. Sprecher Peskow schloss aber nicht aus, dass es auch ein weiteres Telefonat von Putin mit US-Präsident Trump geben könnte. Die Gespräche zu den verschiedenen Aspekten einer Lösung des Konflikts um die Ukraine gingen weiter, so Peskow. Der Ausstoß von Treibhausgasen im Seeverkehr soll sinken. Die Länder der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO haben sich dafür auf einen globalen Standard geeinigt. Ab 2028 wird laut IMO für jedes Schiff, das einen bestimmten CO2-Grenzwert überschreitet, eine Geldstrafe fällig. Diese liegt nach Angaben der EU-Kommission zunächst bei 100 US-Dollar pro Tonne Kohlendioxid. Bei höheren Überschreitungen steige die Strafe. Die Kommission sprach von einer historischen Vereinbarung im Kampf gegen den Klimawandel. Im japanischen Osaka wird heute die diesjährige Weltausstellung Expo eröffnet. Die Zeremonie findet im Beisein von Kaiser Naruhito statt. Für das allgemeine Publikum öffnen sich die Tore morgen. Aus der Nachrichtenredaktion Karin Busche.
Das Expo-Gelände liegt auf einer künstlichen Insel und ist umgeben von einer etwa 2 Kilometer langen Holzkonstruktion, die bis zu 20 Meter hoch ist. Sie gehört, laut den Organisatoren, zu den größten der Welt. Das imposante Bauwerk soll das übergreifende Konzept der Expo, Vielfalt und Einheit, symbolisieren. Mehr als 160 Länder, Regionen und internationale Organisationen zeigen bis Mitte Oktober in ihren Pavillons Ideen zum zentralen Thema Designing Future Society for Our Lives. Die Veranstalter rechnen mit 23 Millionen Besuchern. Allerdings ist das Interesse unter den Bürgern Japans laut Umfragen bislang viel geringer als erhofft. Im Jahre 1970 war Osaka schon einmal Ausrichter der Expo. Damals kamen mehr als 64 Millionen Besucher.
Und das Wetter in Deutschland. Meist trocken, in Niedersachsen und Ostwestfalen vermehrt Nebel, Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tage im Norden und Nordosten Wolken und Nebel, sonst viel Sonne, Höchstwerte 12 bis 25 Grad. Morgen von Westen her gebietsweise Schauer, Richtung Osten länger freundlich, 12 bis 23 Grad. Am Montag mehr Wolken und regional Schauer, einzelne Gewitter möglich, bei 12 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir fangen an mit einer Gefahreninformation für Radebeul. Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Coswig am Stadtrand zu Radebeul werden die Anwohnerinnen und Anwohner dort gebeten, wegen starker Rauchbelastung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Blick auf die Straßen, die A3 Frankfurt Richtung Nürnberg zwischen Würzburg-Heidingsfeld und Würzburg-Randersacker 1 Kilometer Stau. Die A7 Hannover Richtung Kassel ist zwischen Dreieck Hannover Süd und Hildesheim-Drispenstedt nach einem Unfall gesperrt. A7 Hannover Richtung Kassel zwischen Dreieck Hannover Süd und Hildesheim-Drispenstedt 2 Kilometer Stau nach einem Unfall. Die A27 Bremerhaven Richtung Bremen ist zwischen Bremerhaven-Geestemünde und Wulsdorf wegen Bergungsarbeiten bis circa 3 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U20. Die A62 Nonnweiler Richtung Landstuhl zwischen Nofelden, Türkismühle und Birkenfeld wegen Bauarbeiten bis zum 20. April gesperrt. Und die A72 Plauen-Zwickau ist zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost wegen Bergungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Gute Fahrt, kommen Sie gut an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
Mit Janine Albrecht, hallo. Gestern hat wieder die Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel getagt. Seit gut 3 Jahren geht es darum, sich gegenseitig zu mehr Hilfe für die Ukraine zu animieren und sich und die Ukraine zu bestärken, dass die Verteidigung nicht aussichtslos ist. Während die USA die Waffen- und Munitionshilfe kürzlich zeitweise ausgesetzt haben, gab es in Brüssel neue oder bekräftigte Zusagen aus vielen Ländern, auch aus Deutschland. Helga Schmidt.
Boris Pistorius war zufrieden am Ende der Beratungen der Ukraine-Unterstützergruppe. Pistorius hat sie zum ersten Mal geleitet, zusammen mit dem britischen Verteidigungsminister John Healey.
John, I think we did a good job this morning.
Insgesamt sind Zusagen für Waffenhilfen in Höhe von 21 Milliarden Euro zusammengekommen. Der britische Verteidigungsminister spricht von einer Rekordsumme.
A record boost in military funding for Ukraine. And we're also surging that support to the frontline fight.
Beide Pistorius und sein britischer Amtskollege betonen, dass die Militärhilfe für die Ukraine fortgesetzt wird, auch wenn nicht klar ist, welchen Beitrag die Amerikaner künftig leisten werden. Pistorius sprach das offen an in Brüssel. Nach seiner Einschätzung lässt sich im Moment einfach nicht voraussagen, ob der amerikanische Präsident Trump der Ukraine weiterhilft mit Waffen oder nicht. Sein Verteidigungsminister Hexas jedenfalls fehlte in Brüssel. Er ließ sich zuschalten. Unklar ist nach wie vor, ob es europäische Truppen zur Absicherung einer möglichen Waffenruhe in der Ukraine gibt. Eine verfrühte Debatte, findet Pistorius, der darauf hinweist, dass Russland immer noch Raketen gegen zivile Einrichtungen in der Ukraine richtet.
Ich halte es für klüger, nicht jeden Tag darüber zu sprechen, was wer wann machen könnte, unter welchen Umständen. Ich glaube, das hilft niemandem. Entscheidend ist, dass wir handlungsfähig sind, in dem Augenblick, in dem wir handlungsfähig sein müssen.
Pistorius, der im Moment geschäftsführender Verteidigungsminister ist, nahm auch zu Berichten aus einem internen Bundeswehrpapier Stellung, in dem es um Probleme mit deutschen Waffen in der Ukraine ging.
Diese Berichte habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, weil wir in regelmäßigem Austausch sind mit unseren ukrainischen Partnern und Meldungen wie diese oder Beschwerde über unser Material sind mir nicht bekannt geworden.
Wenige Stunden danach meldete sich der ukrainische Botschafter in Deutschland zu Wort, Alexei Makejew. Die deutschen Waffen, sagte er, gehören zu den besten, die wir haben. So wörtlich, sie hätten sich im Einsatz sehr gut bewährt.
Die Europäer sagen der Ukraine 21 Milliarden Euro Militärhilfe zu. Helga Schmidt berichtete dazu aus Brüssel.
Wirtschaft.
Wie kommt man völlig kostenlos an eine gesetzliche Krankenversicherung? Zum Beispiel durch die Anstellung bei einer Scheinfirma, die längst pleite ist. Hinter dieser Masche steckt offenbar System, wie die Kollegen vom RBB recherchiert haben. Sophie Goldau.
2019. Ein Termin bei einem Notar, nicht weit vom Kudamm. Ein Berliner Immobilienunternehmen wird verkauft. Es ist verschuldet und zahlt schon länger keine Sozialversicherungsbeiträge. Der neue Geschäftsführer und Eigentümer ist ein polnischer Staatsbürger. Er haftet jetzt für die Schulden und ist für alle Probleme der Firma verantwortlich. Doch nach dem Notartermin verschwindet er. Für Gläubiger und deutsche Behörden ist er seitdem nicht mehr auffindbar. Ein klassischer Fall von Insolvenzverschleppung. Mit Hilfe von ahnungslosen Strohmännern aus Osteuropa, kein Einzelfall, meint Joachim Heitsch. Heitsch ist in Berlin als Fachanwalt für Insolvenzrecht tätig. Nach seiner Erfahrung nutzen Kriminelle marode Firmen wie die Berliner Immobilienfirma auch für weitere Betrugsmaschen.
Es gibt ja noch dann den Fall, dass diese Gesellschaft, die schon bereits pleite ist, noch missbraucht wird. Beispiel, sie melden eben 30 Arbeitnehmer an auf diese GmbH, die schon pleite ist, zahlen keinen Pfennig an Sozialversicherungsbeiträgen.
So wie im Fall der Berliner Immobilienfirma. Über sie melden kriminelle Hintermänner des polnischen Strohmanns rund 40 weitere Mitarbeiter bei 9 Krankenkassen an. Auf Basis gefälschter Arbeitsverträge. Sozialversicherungsbeiträge werden nicht abgeführt. Nach RBB-Recherchen über Jahre hinweg. Die Beitragsschulden der Scheinfirma betragen knapp 900.000 Euro. Für die Scheinangestellten und die kriminellen Hintermänner ist das Ganze ein lohnendes Geschäft. Durch die Anmeldung bei der Krankenkasse haben die angeblich bei der Firma Beschäftigten Anspruch auf ärztliche Versorgung und auch auf Kranken- oder auch Arbeitslosengeld. Bis der Betrug auffliegt, hat es in diesem Fall 3 Jahre gedauert. Erst dann hat die AOK Nordost wegen der fehlenden Sozialabgaben einen Insolvenzantrag gestellt. Ralf Selle, Beauftragter zur Bekämpfung von Fehlverhalten bei der AOK Nordost, erklärt, warum so viel Zeit verstrichen ist.
Zunächst einmal muss man ja davon ausgehen, dass es nicht betrügerisch ist, sondern dass da eine Situation vorliegt, dass der in finanzielle Nöte geraten ist, wie auch immer. Und man versucht ja grundsätzlich erstmal eine Klärung herbeizuführen.
Dem RBB liegen Anmeldungen von mehreren Scheinfirmen bei Krankenkassen sowie Strafanzeigen und Gerichtsurteile vor. In einem Fall kommen die Richter zum Schluss, die Krankenkassen hätten es den Kriminellen sogar leicht gemacht. Durch wenige oder nur oberflächliche Prüfungen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen ist alarmiert. Pressesprecher Florian Lanz geht von einem bundesweiten Phänomen aus.
Wir haben hier einen bandenmäßigen Betrug, wo Leute ganz gezielt die Solidargemeinschaft schädigen wollen. Das ist ein relevantes Problem für das deutsche Gesundheitswesen. Wir reden von etlichen Millionen an Schaden, die dadurch Jahr für Jahr entstehen.
Und kriminellen Banden zugutekommen. Nach RBB-Recherchen ist die Berliner Immobilienfirma ein Teil eines großen kriminellen Netzwerkes.
Und jetzt zu einem monumentalen Schatz, der einige Meter unter der Stadt Zweibrücken liegt. Der Himmelsbergstollen. Einzigartig von seiner Struktur und auch der Größe, sagen Experten des Denkmalschutzes. Vor mehreren hundert Jahren gebaut, über hunderte Jahre erweitert und im Zweiten Weltkrieg rettete er Leben. Die Stadt Zweibrücken will den Stollen jetzt wiederbeleben. Alexandra Dietz war bei einem Rundgang für die Medien dabei.
Eine lange Treppe führt durch ein enges Gewölbe bis zu 12 Meter unter die Erde in den Himmelsbergstollen. Eine riesige Kelleranlage mit überdimensional hohen Hallen, in der vor Jahrhunderten schon Sandstein abgebaut wurde. Bernhard Heck, Experte für Denkmalpflege aus Bayern, hat von der etwa 1,5 Fußballfelder großen unterirdischen Fläche ein vorläufiges Gutachten erstellt und hält das Bauwerk mitten in Zweibrücken für einzigartig.
In dieser Größenordnung, in dieser Einmaligkeit, was die Historie diese Anlage anlangt, über Jahrhunderte hinweg lauter verschiedene Bauphasen. Die Inschriften, die sich auf den Felsoberwänden zeigen, lassen uns die Einzelschicksale im Zweiten Weltkrieg rekonstruieren. Wenn wir diese mit den Lebensdaten, die im Archiv bekannt sind, vergleichen können, dann können wir sagen, welche Personen hier gelebt oder auch gearbeitet haben.
Heute ist das Bauwerk ein stiller Ort der Geschichte. Feucht-nass, es riecht modrig. Wasser tropft von den Decken und landet auf dem lehmigen und stellenweise sehr matschigen Boden. Für den Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitzer ist der Himmelsbergstollen aber ein monumentaler unterirdischer Schatz.
Wenn man denkt, dass diese Anlage gerade im Zweiten Weltkrieg ganz vielen Menschen das Leben gerettet hat, wie sie da zusammengerückt sind und zugehört haben, wie die Bomben gefallen sind. Das macht einem Gänsehaut, ja. Dieses Gefühl wird man hier unten auch nicht los. Neben der Bevölkerung war untergebracht das Krankenhaus, die Stadtverwaltung, alle zentralen Einrichtungen, die es überhaupt in der Stadt gab. Und von daher ist das eine ganz besondere Einrichtung, auch aus historischer Perspektive heraus für die ganze Stadt.
Ziel des Zweibrücker Oberbürgermeisters ist es, den Himmelsbergstollen mit all seinen Besonderheiten in etwa 5 Jahren auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ob als Ort für Weihnachtsmärkte, Veranstaltungen, Hochzeiten oder auch als Museum. Wegen der guten Akustik seien auch Konzerte denkbar. Kurzfristig könnte der Stollen aber auch der Forschung übergeben werden.
Sei das Bergbau, sei das Geschichte, sei das Geologie. Es gibt so viele interdisziplinäre Themen, die wir hier bedienen könnten. Und ich glaube, das kann für die Forschung extrem spannend sein.
Neue Nutzungsmöglichkeiten für den Himmelsbergstollen in Zweibrücken. Alexandra Dietz hat sich das dort angeschaut. Und jetzt ist es 1.43 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Deutschland ist ein weltoffenes Land und wird es auch bleiben. So beginnt der Teil zur Migration im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Weiter heißt es dann aber auch, dass Anreize, in die Sozialsysteme einzuwandern, deutlich reduziert werden müssten und auch, dass die Kommunen entlastet werden sollen. Der Familiennachzug, der soll ausgesetzt werden, Einbürgerungen nicht mehr schon nach 3, sondern nach 5 Jahren möglich sein, Grenzkontrollen sollen fortgesetzt werden. Und das sind nur einige Punkte, die da drin stehen. Migration war eines der Themen, die den Wahlkampf bestimmt haben, und da wurde dann einiges versprochen, was sich ändern soll. Aber ist das, worauf sich Union und SPD nun geeinigt haben, auch umsetzbar? Darüber hat mein Kollege Ingo Zamperoni mit dem Migrationsrechtler Daniel Thüm in den Tagesthemen gesprochen und er hat ihn nach einem zentralen Vorhaben der neuen Koalition gefragt, Asylbewerber an den deutschen Grenzen in Absprache mit den Nachbarn abzuweisen und ob das in der Praxis gelingen kann.
Das ist die Frage, was mit Absprache gemeint ist. Meine Lesart ist, dass es nicht ausreicht, die Länder vor vollendete Tatsachen zu stellen, sie also nur zu informieren. Man muss ernsthaft verhandeln, man muss versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Wenn das aber scheitert, dann entscheidet im Zweifelsfall der künftige Innenminister von der CSU gemeinsam mit Friedrich Merz, ob man alleine voranschreitet.
Und dann im Zweifel auch gegen europäisches Recht erstmal?
Das wird extrem schwierig. Um das rechtlich wasserdicht zu machen, müsste man die Gerichte von 3 Sachen überzeugen. Erstens, dass wir trotz der zurückgehenden Asylantragszahlen massive Probleme bei der Integration haben. Zweitens, dass die bestehenden Gesetze in Europa nicht ausreichen, weil speziell die Länder an den Außengrenzen die Menschen, für die sie eigentlich zuständig sind, nicht zurücknehmen. Und drittens braucht man dann noch das, was Juristen die Verhältnismäßigkeit nennen. Man darf also nicht zu streng sein, übers Ziel hinausschießen. Und deswegen wäre meine dringende Empfehlung an die Bundesregierung, macht das selektiv, tut nur einzelne Personen, Gruppen und auch an bestimmten Grenzen zurückweisen und befristet das Ganze. Weil eins ist auch klar, Dauerlösungen sind Zurückweisungen nicht. Das werden die Gerichte nie akzeptieren. Das ist maximal eine Übergangslösung, mit der man sich Zeit kauft, mit der man eine Trendumkehr bewirkt. Und die Zeit muss man dann nutzen, um andere Projekte voranzubringen.
Das klingt so ein bisschen so, dass Sie als Jurist da Zweifel haben, dass man da dann auch mit dem Kopf durch die Wand könnte als Deutschland.
Das ist so. Es gibt wichtige Argumente, dass es nicht geht, aber es gibt eben auch einige Argumente, dass es geht. Das heißt, man hat eine Situation von sehr großer rechtlicher Unsicherheit und die Bundesregierung, allen voran natürlich der Bundeskanzler Friedrich Merz, haben entschieden, sie wollen dieses Risiko eingehen, dass die Gerichte nachher Nein sagen. Aber es kann auch sein, dass es funktioniert und man steigert die Chancen, wenn man es nur vorübergehend macht, wenn man es in Absprache mit den Nachbarn macht und auch wenn man nur bestimmte Gruppen zurückweist.
Aber Stichwort Absprache, da ist der Knall der Große doch programmiert. Österreich, Polen etwa, unsere Nachbarländern, ja, die wollen sich das ja auch nicht bieten lassen und auch ihrerseits dann wieder abweisen, oder?
Das muss man natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass die Bundespolizei jemanden zurückschickt und dann steht auf der anderen Seite der Straße die österreichische Polizei und sagt, nein, nein, du kommst hier nicht rein. Das wäre natürlich ein Fiasko. Was man also erreichen muss, ist, dass die Regierung in Wien, die muss ja gar nicht zustimmen, die muss ja gar nicht sagen, wir finden das super, aber die darf die eigenen Behörden nicht anweisen, dass sie die Menschen nicht mehr irgendwie in Österreich unterbringen. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da eine Lösung findet. Und da bietet der Koalitionsvertrag auch einen Ausweg. Da steht nämlich sehr verklausuliert drin, dass die Bundesregierung in Brüssel den Gesetzgebungsvorschlag unterstützt, der es ermöglicht, Asylverfahren in sogenannten sicheren Drittstaaten durchzuführen. Und das will Wien schon lange. Und da können sich dann Herr Merz und auch der österreichische Kanzler vor die Presse stellen und sagen, darauf haben wir uns geeinigt. Und dafür ist dann Österreich vielleicht bei den Zurückweisungen etwas kulanter. So kann man da eine Lösung finden.
Weil Sie die Union ja auch beraten in der Thematik, jetzt mal nur zum Verständnis. Jetzt, wenn jeder also dann abweist in der EU, dann hebeln wir ja dieses bisherige Dublin-Verfahren, das wir im Beitrag gesehen haben, ja irgendwie auch aus. Ist denn das Ziel, dass vor allem die EU-Außengrenzen unüberwindbar werden?
Das kann nicht das Ziel sein für eine deutsche Politik, die auch immer das Asylrecht und die Humanität hochhalten. Nur, wenn Sie sagen, dass ich die Union berate, ich empfehle ihr ja gerade, diese Zurückweisung nicht als eine Dauerlösung anzusehen, sondern sie maximal für eine Übergangszeit einzusetzen, damit auch eine Trendumkehr zu bewirken. Weil gerade gehen ja sowieso die Asylzahlen zurück. Und wenn man dann ein sichtbares Signal setzt, nach Deutschland sollen die Leute nicht mehr kommen, dann kann das schon dazu führen, dass die Asylzahlen insgesamt zurückgehen. Weil die Leute wollen ja nach Deutschland, die wollen ja gar nicht unbedingt in Österreich oder in Italien bleiben. Und wenn man dann so eine Trendumkehr bewirkt hat, dann kauft man sich Zeit. Da hat man auch der Bevölkerung signalisiert, wir haben verstanden. Da muss man die Zeit aber nutzen, um mit anderen Instrumenten als Zurückweisung dann das Asylsystem nachhaltig aufzustellen. Und da hat der Koalitionsvertrag ja durchaus auch so einige Instrumente. Die Asylverfahren in Drittstaaten habe ich genannt. Aber auch bei Abschiebungen verspricht die Regierung, dass sie da das jetzt neu aufstellen will. Da muss sie dann natürlich auch liefern. Nur Versprechen reicht nicht.
Jetzt hat aber eine Gruppe namhafter Migrationsforscher heute gewarnt, dass viele der aktuell diskutierten Vorschläge Rechtsstaatlichkeit, europäische Integration oder Menschenrechte gefährden. Und wie gesagt, ohne wirklich sicherzustellen, dass diese Ziele einer differenzierteren Migrationskontrolle dann auch wirklich erreicht werden. Ist das nicht eine Gefahr?
Das ist immer eine Gefahr. Nur wir müssen uns in gewisser Weise auch ehrlich machen. Auch die aktuelle Asylpolitik ist nicht so human, wie einige immer sagen. Warum sitzen denn die Leute auf Booten im Mittelmeer? Weil wir ihnen verbieten, legal mit dem Flugzeug einzureisen. Das heißt, wir müssen weiterhin human sein. Wir müssen aber auch versuchen, Kontrolle zu erreichen. Ganz einfach, weil die Bevölkerung diese Asylpolitik sonst nicht mehr akzeptiert. Und die Lösung kann nicht sein, so wie es bisher ist, dass wir Nordafrika und die Türkei dafür bezahlen, dass sie die Leute davon abhält, nach Europa zu kommen. Mir ist es lieber, wir machen das auch in Europa, vielleicht strenger als bisher, aber dadurch auch rechtsstaatlich kontrolliert.
Und das sagt der Migrationsrechtler Daniel Thüm von der Universität Konstanz, der unter anderem auch die Union berät. Und wir bleiben noch beim Thema Migration und schauen nach Italien. Nach Problemen beim Verlegen von Asylbewerbern nach Albanien hat Italien jetzt Zuwanderer ohne Aufenthaltserlaubnis in das Nachbarland geschickt. Von dort sollen sie in Internierungszentren gebracht werden, die Italien gebaut hat. Aus Rom, Lisa Weiß.
40 Migranten sind es, die auf einem Schiff des italienischen Militärs vom süditalienischen Brindisi aus übers Mittelmeer gebracht worden sind und jetzt in Albanien angekommen sind. Es ist schon das vierte Mal, dass Italiens Regierung versucht, Migranten in die umstrittenen Flüchtlingslager in Albanien zu schicken. Bei den ersten drei Versuchen haben italienische Richterinnen und Richter die Menschen zurück nach Italien geholt, wegen der unklaren Rechtslage. Der Fall wird momentan vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt. Aber diesmal soll alles anders werden. Denn diesmal hat Italien keine Migranten nach Italien gebracht, die ihr Asylverfahren noch vor sich haben. Stattdessen sind es 40 abgelehnte Asylbewerber aus Italien, die in einem Lager in Albanien auf ihre Abschiebung in ihre Heimatländer warten sollen. Allerdings ist auch nicht klar, ob es momentan wirklich rechtlich möglich ist, Abschiebeeinrichtungen außerhalb der EU zu betreiben. Die EU-Kommission hat vor einiger Zeit angekündigt, das grundsätzlich möglich machen zu wollen. Eine solche sogenannte Rechtsgrundlage dafür gibt es aber momentan noch nicht.
Kultur.
Juwelen und Schmuck von Cartier zeigt das Victoria and Albert Museum gerade in London. Stücke getragen von Königinnen und Popstars. Die Ausstellung erzählt die Geschichte von Louis-François Cartier und seinen drei Enkeln, die mit originellem Design, außergewöhnlicher Handwerkskunst und internationalem Expansionsgeist den Pariser Familienjuwelier zu einer weltbekannten Luxusmarke gemacht haben.
Diamonds are a girl's best friend.
Marilyn Monroe schwärmte von der exquisiten Edelsteinmarke Cartier und auch andere berühmte Diven schmückten sich damit, schildert Kuratorin Rachel Garahan.
We have Grace Kelly's engagement ring, a beautiful ruby necklace that belonged to Elizabeth Taylor.
Der Verlobungsring der Schauspielerin und Fürstin von Monaco, Grace Kelly, und ein Rubin-Collier von Liz Taylor sind in der Ausstellung zu sehen. Gegründet 1847 in Paris, waren zunächst Königshäuser und Adel Kunden des französischen Edeljuweliers Cartier. Um die Jahrhundertwende eröffneten die Enkel des Gründers Louis-François Cartier Filialen in London und New York. Das Geschäft florierte weltweit, Promis lösten Royals als Hauptkunden ab und wählten Cartier als ihr Stilstatement.
There was a new royalty, celebrity replaced aristocracy.
Und manchmal treffen sich royale Vergangenheit, Promis und Cartier-Schmuck auf der Titelseite einer Modezeitschrift.
We also have a tiara and choker Rihanna wore on the.
Wir haben ein Diamant-Diadem mit passendem Halsreif, getragen von Popstar Rihanna 2016 auf dem Cover des W Magazins. In Auftrag gegeben 1902 von König Edward VII. Dieser Schmuck hat nach 100 Jahren dieselbe Anziehungskraft und das zeigt, Diamanten sind für die Ewigkeit.
It shows how diamonds are forever.
Diamonds are forever. Hold one up and then caress it.
Den Stil von Cartier beschreibt Garahan als zeitlos und unverkennbar.
There's a real harmony and balance in their designs.
Harmonie und Balance in den Designs. Sie haben Anfang des 20. Jahrhunderts einen Stil geprägt, den man heute weiterhin erkennt. Einfach und zeitlos.
Timelessness to it, that you just know it is Cartier.
In den verdunkelten Museumsräumen funkeln rund 350 Schmuckstücke in Vitrinen, raffiniert beleuchtet, Ringe und Colliers, Diademe und Armreife. Die Steine versprühen einen nahezu psychedelischen Glanz. Da kann einem schwindelig werden. Freude macht es auch, bei Auftragsarbeiten nach Parallelen zwischen Schmuckstück und Besitzerin zu suchen. Cartier verstand es, die Persönlichkeit einer Kundin im Schmuck abzubilden.
You see Cartier creating pieces that really reflect the personality of those clients.
Wallis Simpson, die geschiedene Amerikanerin, wegen der britische König Edward VIII. Abdanken musste, schätzte Raubkatzenmotive.
Duchess of Windsor, she was a great lover of animal jewelry.
Die Herzogin von Windsor ließ sich Armreif und Brosch in Tigerform anfertigen, plus Opernglas mit Tigergriff. Die dunkle Seite der Glitzerwelt der Diamanten, enormer Reichtum in den Händen weniger, problematische Abbaubedingungen oder umstrittene Besitzverhältnisse kolonialer Stücke sollen die Ausstellung nicht trüben. Es geht um die reine Schönheit. Trotzdem verlässt manch eine Besucherin die Diamantenschau nachdenklich.
A jewel, literally a jewel. This incredible craftsmanship.
Die Ausstellung ist ganz klar ein Juwel. Die Handwerkskunst hinter den Stücken ist überwältigend. Aber wenn man zwischen den zum Teil gigantischen und unglaublich wertvollen Edelsteinen steht, kann man schon denken, es wäre eigentlich Zeit für eine Revolution.
It's about time we consider a revolution.
Gabi Besinger über die Ausstellung im Londoner Victoria and Albert Museum, die dort noch bis zum 16. November zu sehen ist.
Standpunkte.
Riesenchaos an den Finanzmärkten, ein Hin und Her bei den US-amerikanischen und europäischen Zöllen und eine immer weitere Eskalation der Zollspirale zwischen China und den USA. Es war auf jeden Fall eine turbulente Woche, was die transatlantischen Beziehungen angeht. Und jetzt, zum Ende der Woche, hat sich der Nebel ein ganz klein wenig gelichtet. Und viele deutsche Medien haben das zum Anlass genommen und versucht, die positiven Seiten am Zollchaos von US-Präsident Trump zu beleuchten. Das Handelsblatt zum Beispiel hat in Deutschland eine Veränderung festgestellt.
Am Ende dieser Woche stellt sich heraus, dass Donald Trumps Verwüstungslust auch ihr Gutes hat. Sie funktioniert wie ein Katalysator und beschleunigt wichtige Entwicklungen. Drei Beispiele aus der Woche. Erstens, die Bundeswehr will sich nicht mehr auf Elon Musks Starlink verlassen und plant, ein eigenes Satellitennetzwerk im Weltraum aufzubauen. Zweitens, die EU hat erkannt, dass sie Zukunftstechnologien nicht nur regulieren, sondern auch massiv fördern sollte. Am Mittwoch stellte sie dafür einen Aktionsplan für künstliche Intelligenz vor. Drittens, Union und SPD haben sich dank Trumps Zolleskapaden schneller auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, als Beobachter zuletzt vermutet hatten.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht speziell im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg auch eine Chance für Europa.
Wenn sich in Gestalt von Amerika und China zwei der drei großen Wirtschaftsmächte dieses Planeten in wirtschaftlicher Hinsicht ins Knie schießen, stellt sich die Frage, ob die Europäische Union als dritte große Wirtschaftsmacht hiervon profitieren kann. Die Europäische Union täte gut daran, nicht selbst Öl ins Feuer zu gießen, sich aber auch nicht alles bieten zu lassen und in Handelsgesprächen auf einen spürbaren Abbau von Zöllen und anderen Hemmnissen hinzuwirken.
Auch abgesehen vom alles überlagernden Zollthema sollte Europa sich neu sortieren, so kommentiert es die Welt.
Für Europa reicht es nicht, den Kopf über Donald Trumps Amerika zu schütteln. Es muss endlich eigenständig handlungsfähig werden, und zwar militärisch, wirtschaftlich und politisch. Die gegenwärtige Krise ist auch eine Chance. Europa muss seine Kräfte bündeln, um zu verhindern, dass der Rückzug Amerikas ein gefährliches Vakuum hinterlässt. Wenn Europa der Freiheit eine neue Heimat gibt, bleibt zumindest die Möglichkeit, dass die USA eines Tages zu ihren gemeinsamen Werten zurückkehren.
Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, kommentiert der Tagesspiegel und schreibt, Donald Trump zockt rücksichtslos auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Er werfe mit Phrasen um sich und zwar ganz ohne Plan. Umso dringender sei es, dass Europa einen finde. Die neue Osnabrücker Zeitung ist da schon einen Schritt weiter und argumentiert, dass Trumps Handelspolitik schon jetzt womöglich für etwas gut ist.
Trumps Kalkül geht nicht ganz auf. Statt in Schockstarre zu verfallen, rücken Staaten enger zusammen. Selbst das oft zögerliche Europa zeigt angesichts des Trumpschen Zollhammers souverän Geschlossenheit. Vereint im Widerstand gegen eine Politik, die weder Prinzipien kennt noch Verlässlichkeit bietet. Was Trump zudem unterschätzt hat, ist die langfristige Resilienz demokratischer Strukturen. Sein zerstörerischer Impuls hat bei vielen den Sinn für das Wesentliche geschärft. Die Notwendigkeit politischer Kompromisse, das Prinzip von Rede und Gegenrede, das Ringen um Ausgleich. Trump wollte die Welt erschüttern, doch hat sie letztlich wachgerüttelt.
Und das waren Standpunkte, zusammengestellt hat sie Mareike Makosch. Sie hören die ARD-Infonacht und hier übernimmt jetzt gleich meine Kollegin Konstanze Nastarowitz. Und bei ihr geht es dann gleich kurz nach zwei um den Wolf. Weiter umstrittenes Thema, ob der Schutzstatus gelockert werden soll. Darüber wird diskutiert. Der Bundesrat fordert das von der Bundesregierung. Aber bringt das wirklich die Lösung gegen Wolfsrisse? Auch das thematisiert Konstanze Nastarowitz gleich hier nach den Nachrichten. Ich bin Janine Albrecht. Ich wünsche Ihnen noch einen guten weiteren Start in dieses Wochenende. Am Samstag jetzt den 12. April. Und ich sage tschüss. Bleiben Sie gut informiert mit uns, mit der ARD-Infonacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Der Abriss der maroden A100-Brücke im Berliner Westen verzögert sich weiter. Der Beginn ist jetzt für den frühen Morgen geplant. Der Sprecher der Autobahn GmbH Lippold erklärte in der RBB 24 Abendschau, warum die Brücke nicht einfach gesprengt wird.
Ein Sprengverfahren, das ist sehr aufwendig. Das bedarf einer sehr langen Vorbereitung, einer genauen Untersuchung des Bauwerks. Und die Zeit haben wir gar nicht. Dazu kommt im vorliegenden Fall, dass wir mit solchen Abrissgeräten, wo wir gut von unten rankommen, das Ding viel schneller abräumen können.
Auch der Abriss der Westendbrücke weiter nördlich an der A100 soll heute beginnen. Der US-Sondergesandte Witkoff und der russische Präsident Putin haben über die Lage in der Ukraine beraten. Russischen Medienberichten zufolge dauerte das Treffen im Kreml mehr als 4 Stunden. Thema seien Aspekte einer möglichen Lösung des Konfliktes mit der Ukraine gewesen, hieß es weiter. Zu konkreten Inhalten wurde nichts bekannt. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr etwa 6.800 politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das entspricht einem Zuwachs von fast 70% gegenüber 2023. Über die Hälfte der Taten fallen laut Innenministerium in den Bereich Rechtsextremismus. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Brandenburg, Kirsten, sagte RBB 24 Brandenburg aktuell, es gebe einen erheblichen Anstieg an rechten Jugendgewaltstraftaten an Schulen. Man erlebe eine Verrohung der Gesellschaft. Der RBB wehrt sich gegen Kritik des Berliner Senats an einer Personalentscheidung nach dem Fall Gelbhaar. Die Senatskanzlei als derzeitige Rechtsaufsicht des RBB wirft dem Sender in einem Schreiben vor, gegen den Staatsvertrag verstoßen zu haben. Sabine Müller.
Es geht um den neuen Job von Ex-Chefredakteur David Biesinger. Er war im Zuge der fehlerhaften Berichterstattung über den grünen Politiker Gelbhaar zurückgetreten und leitet jetzt kommissarisch die Hauptabteilung Programmressourcen. Den Vorwurf, das sei nicht staatsvertragskonform, wies RBB-Intendantin Ulrike Demmer auf einer Sitzung des Rundfunkrats entschieden zurück. Der Rundfunkrat begrüßte grundsätzlich, welche strukturellen Konsequenzen der Sender aus der mangelhaften Berichterstattung zieht. Unter anderem sollen redaktionelle Regeln und Abnahmeprozesse überarbeitet und der Umgang mit Quellen verbessert werden. Außerdem soll die Chefredaktion mehr Verantwortung übernehmen.
Der RB Leipzig steht zumindest für eine Nacht auf dem 4.